Nagel Tiedemann. Was mich bewegt.
Ja, ein Hallo und einen wunderschönen guten Tag in die Runde. Warum sage ich in die Runde? Weil mir gegenüber nicht nur Yannick sitzt wie üblich, sondern auch unser Redakteur Timo Gilgen. Hi Timo, hi Yannick, schön, dass ihr mit mir am Tisch sitzt.
Ja, moin, hallo.
Hallo Pascal, hallo Timo.
Ja, heute in einer Dreierkonstellation. Die haben wir ja schon manchmal, wenn wir Interviewgäste haben. Timo ist jetzt hier nicht, um von uns sozusagen interviewt zu werden, sondern weil er in dem Thema, was wir heute miteinander besprechen wollen, auch eine schöne Perspektive einzubringen hat. Dazu kommen wir später. Aber Yannick, sag uns doch vielleicht mal erstmal, sag allen unseren Zuhörerinnen und Zuhörern doch mal, was wir heute miteinander besprechen wollen.
Das mache ich sehr gerne, aber ich würde schon sagen, dass wir hier in einer Interviewsituation sind und dass wir Timo jetzt richtig grillen gleich mit unserem Thema, was wir heute vorbereitet haben. Nein.
Ja, das ist gleichzeitig das Personalgespräch an dieser Stelle. Wenn er sich hier gut macht, dann
so sieht's aus.
Gibt's die Gehaltserhöhung.
Nein, super. Spaß beiseite an dieser Stelle. Nein, wir wollen natürlich auch ein bisschen mit Spaß an solche Themen rangehen, wobei das natürlich für die Automobilindustrie ein sehr ernstes Thema ist, worüber wir gleich sprechen werden. Das ist ein Thema, was uns eigentlich nicht erst seit den letzten Wochen beschäftigt, sondern eigentlich schon die letzten Jahre immer, immer stärker beschäftigt. Und das ist sozusagen die neue Macht aus Fernost. Die chinesischen OEMs drängen mit Macht auch in andere Weltregionen. Pascal, wir haben es hier im Podcast an anderer Stelle auch schon häufig besprochen, auch wenn wir aufs letzte Jahr schauen. Wir sehen immer mehr Fahrzeuge aus chinesischer Hand auch auf anderen Märkten, vor allem natürlich in Europa, auch in Deutschland. Und zwar sind die Marktanteile hierzulande immer noch relativ übersichtlich. Ich meine, dass das bei chinesischen OEMs momentan bei so 2% liegt. Aber wir sehen, dass sich das in naher Zukunft rasant ändern könnte, vor allem wenn es die chinesischen Autobauer schaffen, ja im Bereich der Elektromobilität auch relativ günstige Autos anzubieten. Das wird sehr spannend zu sehen sein. Und wir haben ja in der jüngeren Vergangenheit auch die Autoshow in China wieder gehabt, in Peking. Ist mittlerweile die wichtigste Automobilmesse der Welt, hat der IAA in Deutschland längst den Rang abgelaufen, was die Relevanz anbelangt. Dort sind alle, auch natürlich die deutschen Automobilisten unterwegs und zeigen dort ja für chinesische Kunden abgestimmte, speziell konzipierte Fahrzeuge, die in manchen Belangen gar nicht so sehr mehr zu vergleichen sind, vielleicht auch mit den Fahrzeugen, die vielleicht in Deutschland und Europa oder auch in den USA herumfahren, weil sie doch stärkeren Fokus legen, zum Beispiel auf das Thema Digitalisierung, auf das Thema, das Design ist ein anderes, es geht um ein ganzheitliches Nutzererlebnis, wie man es eigentlich vielleicht auch so ein bisschen aus der Consumer Electronics her kennt, also die Schwerpunkte in China sind da deutlich andere. Aber natürlich auch sehen wir dort in China, und das haben wir ja hier bei uns bei Automobilproduktion in unserem Beitrag dazu, zu der Beijing Auto Show gesehen, auch ganz viele chinesische OEMs haben mittlerweile Fahrzeuge am Markt, nicht nur in China, sondern auch in anderen Märkten, die durchaus mit der Konkurrenz aus Deutschland, aus den USA, aus Japan sehr gut mithalten können. Vor allem, wenn wir auf das Nutzererlebnis schauen, wenn wir auf das Thema Digitalisierung schauen. Autonomes Fahren ist ein ganz, ganz großes Thema in China. Und ja, das ist nun, das haben wir nun auf dieser Automesse gesehen. Viele chinesische OEMs, die es natürlich in Zukunft nicht alle, sage ich mal, schaffen werden. Auch von da wird sich eine Konsolidierung am Markt ergeben. Aber da kommt einiges auf uns zu und wir sind gespannt, wie das auch hier auf unserem Markt hier in Deutschland, in Europa sich so, auswirkt und wie gut die OEMs hierzulande Marktanteile am Ende des Tages gewinnen können. Also das war auf jeden Fall spannend zu sehen und wie wichtig mittlerweile auch so eine Messe in China ist.
Ja, du hast es gerade schon gesagt, konsolidieren. Ich hatte ja auch gerade erst im Gespräch Hannah Lehne von S&P Global Mobility, auch das ein Interview, was wir natürlich mal in den Shownotes verlinken können, weil er natürlich auch sagt, angesprochen auch auf die Marktsituation in China und chinesische OEMs, sagt er natürlich auch, naja, noch ist die viel beschworene Konsolidierung, die auf jeden Fall kommen wird und den Markt dort sozusagen einmal radikal leerfegt und nur noch irgendwie die fähigsten OEMs übrig lässt, noch lässt diese Konsolidierung auf sich warten, ja, und noch sieht man die aktuell im Markt tatsächlich nicht, sondern noch ist man in China in einer Situation, in der immer mehr OEMs eher hervorkommen, als dass wir jetzt schon die große Konsolidierungswelle sehen, ne? Und das ist ja ganz spannend. Ich erinnere mich auch daran, dass Ermi mal gesagt hat, und das fand ich einfach sehr, sehr eindrücklich, deswegen habe ich mir das so gemerkt und inzwischen selbst auch schon an einigen Stellen mal gesagt, dass man ungefähr sagen kann, die japanischen OEMs, die haben so 60 Jahre gebraucht, um auf das Niveau westlicher, amerikanischer, deutscher OEMs zu kommen. Die Koreaner, die haben das in 30 Jahren geschafft und die Chinesen schicken sich an, das in 10 bis 15 Jahren zu schaffen, ne? Und das sagt natürlich einiges aus. Und wir haben ja auch schon im Podcast mit Daniel Kirchert gesprochen, der sich ja momentan, ehemaliger Byton-Gründer, der sich momentan so ein bisschen anschickt mit seiner neuen Firma Noyo, auch so ein bisschen die Brücke zu bauen von chinesischen OEMs zum europäischen Markt. Und der hat uns ja die Folge auch sehr zu empfehlen, übrigens an alle die vielleicht noch nicht gehört haben, auch nochmal so ein bisschen skizziert, wie eigentlich so die Strategie chinesischer Autohersteller gewesen ist. Dass dies natürlich in den 80er und 90er Jahren, wie wir alle wissen, auch vielleicht frühen 2000ern noch nicht geschafft haben, irgendwie konkurrenzfähige Produkte selbst auf den Markt zu bringen. Dass vielleicht auch diese Strategie, die man dort gefahren ist, über Joint Ventures sozusagen in der Hoffnung, einen Technologie- und Know-how-Transfer sozusagen ins eigene Land zu machen, dass die über ganz, ganz viele Jahre eher nicht aufgegangen ist, ne? Sondern dass das eigentlich eher, wenn man so will, eher der Markteintritt für europäische Player auf dem chinesischen Markt war, aber jetzt nicht dazu geführt hat, oder lange Zeit nicht dazu geführt hat, dass chinesische Hersteller jetzt wirklich dieses Know-how von westlichen OEMs irgendwie abgreifen. Und dann kam irgendwann so ein bisschen in der Strategie die Kehrtwende. Man hat gesagt, nee, wir forcieren jetzt im Prinzip das eigene Autoprogramm mal wirklich. Und jetzt geht's dann, so wie wenn China halt Dinge tut, wirklich von jetzt auf gleich. Und das ist ja ganz spannend. Aber Timo, Daniel Kirchert und auch Noyo ist ja schon das Stichwort, weil du bist ja mit ihm und mit Noyo unterwegs gewesen, um dir tatsächlich mal den Markteintritt von Dongfeng auf dem europäischen Markt anzuschauen.
Ja, genau. Dongfeng, so nennen wir es hier als Allmanns irgendwie immer, aber eigentlich Dongfeng,
genau,
ja. Ist die richtige Aussprache, habe ich auch von ihm gelernt. Ja, also es war sehr interessant da. In der Schweiz wurden wir eingeladen und durften dort den M-Hero 1, der auch von Dongfeng kommt, mal testen. Wer das Auto noch nicht gesehen hat, das sieht so ein bisschen aus wie ein Hammer.
Also stattliches ist, SUV.
Auf jeden Fall, also macht ordentlich was her, fängt auch ungefähr bei 150.000 Euro Einstiegspreis an, also die günstigen Elektroautos aus China, das ist auf jeden Fall nicht das Ziel, was man mit dieser Karre verfolgt, aber die Strategie dahinter, die ist eigentlich recht sinnvoll, auch meiner Ansicht nach, und zwar versucht Noyo, die eben Exklusivvertriebspartner von Dongfeng in der Schweiz sind, erstmal mit den etwas gehobeneren Autos, wo ja Free ist das andere Modell, so ein bisschen den Kontakt zu den Kunden herzustellen und zu zeigen, das, was aus China kommt, ist wirklich qualitativ hochwertig und kann absolut mithalten mit dem, was es in Europa bisher gibt.
Ja.
Was wir allerdings dann in der zweiten Jahreshälfte sehen werden, auch von Dongfeng, zunächst auch in der Schweiz mit dem Dongfeng Box, ist halt wirklich ein elektrischer Kleinwagen um die 20.000 Euro, das, was die ganzen deutschen, europäischen Hersteller größtenteils noch nicht hinbekommen, hat er schon angekündigt. Und da wird es natürlich dann wirklich spannend. Was passiert dann erstmal in der Schweiz, aber dann denke ich auch vor allem nächstes Jahr, wie schnell werden diese Modelle auch in Europa sich etablieren. Und wie gesagt, die Strategie hinter Noyo ist eben erstmal den Kontakt herzustellen zu den europäischen Kunden und dann eben wirklich zu zeigen, wir haben vernünftige Ware, um dann das Massenprodukt, was es werden soll, in diesem Fall jetzt mit dem Box, hinterher zu schießen.
Ja, wie war dein Eindruck vom Auto? Weil, also geht die Strategie aus deiner Sicht, du hast es gerade kurz angedeutet, geht die auf? Sind das Fahrzeuge, die auch einen europäischen Qualitätssinn und ein europäisches Qualitätsbewusstsein befriedigen?
Also der M-Hero 1 auf jeden Fall. Also wenn du ein Fahrzeug für 150.000 Euro dahin stellst, wäre es auch schlimm, wenn nicht. Der Voya Free genauso. Die können hundertprozentig mithalten. Und die haben natürlich, sag ich mal, perspektivisch, und das ist auch seine Ansicht von Daniel Kirchert, die Ansicht, einen Riesenvorteil, nämlich die Softwarekompetenz. Das ist ja das, wo die Europäer ein bisschen hinterherhängen und die Chinesen einfach viel, viel schneller entwickeln. Und da sieht er auch die riesengroße Chance, dass sich die Autos nicht nur, also jetzt mal abgesehen von diesen teuren Autos, sondern wirklich auch die günstigen Autos, die demnächst ja kommen werden, sich auch dadurch unterscheiden können, dass sie es eben schneller hinbekommen, die Software noch besser zu machen, als es eben die Europäer und die Deutschen momentan hinbekommen. Und das wird dann wirklich interessant, wenn man sich nicht nur preislich differenziert, sondern wirklich auch seiner Ansicht nach mit vor Ort Entwicklerteams. Also er sieht es als notwendig an, dass eben auch in Europa entwickelt wird, aber eben von den Chinesen selbst. Und wenn ihnen das dann auch noch gelingt, ja, dann wird's wirklich interessant.
Ja, auf jeden Fall spannend, was da auf uns zukommt. Was du gerade gesagt hast, ist eben diese Softwarekompetenz, diese Fähigkeit, wirklich schnell ein Fahrzeug auf die Straße zu bringen, was wirklich auch von der Software aus gedacht wurde, mit sehr kurzen Entwicklungszyklen, auch wieder immer auf den neuesten Stand zu bringen. Das gibt es ja einige Beispiele, zum Beispiel NIO. Wir hatten es letztes Jahr einen Vertreter von NIO auf dem Car Summit und haben das ja auch gesehen, mit welcher Architektur und mit welchen Grundstruktur eines Autos diese OEMs an den Markt gehen. Wir haben ja zum Beispiel jetzt auch auf der Auto-China-Messe gesehen, dass zum Beispiel auch nicht klassische Automobile, so Dongfeng, so wie es richtig ausgesprochen wird, ist ja ein sehr klassischer, kann man sagen, klassischer Automobilhersteller aus China, einer mit der ältesten Autokonzerne aus dem Reich der Mitte. Aber es gibt natürlich jetzt auch neue Player, auch in China, die jetzt in dieses Auto-Business einsteigen. Xiaomi hat ein sehr viel beachtetes Auto auf die Messe gestellt, was so ein bisschen aussieht, geht auch so ein bisschen in die Porsche-Richtung, ist aber deutlich günstiger, also geht natürlich preislich nicht in die Kategorie.
Ja, man munkelt so umgerechnet 27.000 Euro.
Ja, da geht's los, genau, geht bis 40.000 hoch. Aber das sind natürlich, wenn das so von der Qualität, von der, sage ich mal, technologischen Ausstattung, von den, sage ich mal, Performance-Werten, die natürlich für die Kunden in Europa auch noch einmal ein sehr, sehr wichtiges Merkmal ist, nur von 0 auf 100, die Reichweiten natürlich auch ein ganz, ganz wichtiges Thema bei Elektroautos. Und das dann auch noch technologisch, was das Nutzererlebnis anbelangt, allen anderen am Markt vielleicht auch noch voraus ist, dann wird es natürlich noch spannender, was dann noch auf uns zukommt. Mit Dongfeng haben wir jetzt momentan noch einen klassischen, vielleicht auch eher ein bisschen konservativen Hersteller, der jetzt da auch nach Europa kommt. BYD, mittlerweile der größte Anbieter von Elektroautos, kommt nach Deutschland und nach Europa.
Also ich sehe hier auch in Hannover immer mehr BYD.
Das ist richtig, genau. Ich glaube, das ist auch neben MG die Marke, ist, glaube ich, BYD das Auto, was mittlerweile am meisten auch hierzulande vertreten ist.
MG hat, soweit ich weiß, glaube ich, aktuell die höchsten Marktanteile, in Deutschland zumindest. Die sieht man natürlich relativ viel. Die haben natürlich auch eine andere Strategie gefahren. Ja, die Strategie, sozusagen eine in Europa bekannte Marke aufzukaufen und jetzt chinesische Fahrzeuge unter einer in Europa bekannten Marke zu vertreiben, ist natürlich ein ganz kluger Schachzug, weil sie natürlich genau wissen, das, was in Europa mit chinesischen Autoherstellern das Problem ist, ist jetzt aktuell wahrscheinlich nicht mehr die Verarbeitungsqualität, sondern es ist einfach das Image. Ja? Und das muss man jetzt schnellstmöglich loswerden. Dass eben das Thema Made in Germany steht für hohe Ingenieurskunst und Made in China steht für exakt das Gegenteil, für günstige Produkte mit schlechter Qualität und mit schlechten Materialien hergestellt. Das ist ja hier die Konnotation dieser beiden Sphären sozusagen. Und ich glaube, was natürlich die chinesischen OEMs jetzt versuchen werden, und deswegen, Timo, du hast das gerade mit dem Markteinstieg von Dongfeng hier auf dem europäischen Markt ja dann auch schon skizziert, ist nun mal zu versuchen, dieses Label, diesen Stempel Made in China jetzt in der Konnotation umzudrehen und klarzumachen, nein, wir können ebenfalls gute Produkte herstellen, wir sind nicht minderwertig, wir haben da ganz schnell aufgeholt, ne? Das macht ein MG dann eben über eine bekannte Marke. Andere versuchen das eben natürlich einfach dann auch über ihre Modelle klarzumachen. Ja, was ja jetzt ganz, ganz interessant ist, und das ist nochmal sowas, was ich jetzt nochmal, wo ich nochmal das Gespräch mit Herrn Lehne, was ich geführt habe, nochmal Revue passieren lassen kann, ist, dass er natürlich auch gesagt hat, dass die ganz, natürlich auch durch die staatliche Unterstützung, natürlich sehr flexibel sind auch in ihrer Preisgestaltung zum Teil. Ne? Das heißt, die können im Prinzip eigentlich so, wie es ihre eigene Strategie beliebt, eigentlich auch ihre Preispolitik fahren. Das heißt, was er zum Beispiel vermutet, ist, dass viele dieser Hersteller nicht unbedingt auf den europäischen Markt kommen zu den günstigst möglichsten Preisen, wie sie sich selbst irgendwie abbilden können, sondern dass sie durchaus, sagen wir mal, Preise sich irgendwo, sagen wir mal, in einer Mitte einfinden, wo du sagst, als europäischer Kunde sagst, okay, das ist für mich immer noch günstiger als ein vergleichbares hiesiges Produkt, trotzdem aber teurer als vielleicht diese chinesischen OEMs selbst auf dem eigenen Markt umgerechnet auftreten, weil man natürlich durch etwas höhere Preise erstmal dann an ein Händlernetz rangeht und an ein Servicenetz rangeht und erstmal versucht, sich natürlich mit all den Strukturen in Europa zu etablieren, aber immer mit der Möglichkeit eigentlich sozusagen mit einem Fingerschnips sagen zu können, und jetzt gehen wir nochmal 5.000 Euro runter, ja, und dann gehst du in die Kampfregion und dann fährst du die Ellenbogen aus. Und das ist so super spannend, weil natürlich kann man jetzt auch sagen, naja, auch mit der staatlichen Unterstützung, mit den Subventionen, es ist ja irgendwie Äpfel mit Birnen zu vergleichen. Aber das stimmt natürlich nicht, weil du vergleichst am Ende einfach hier ein Auto zu einem Preis mit einem anderen Auto zu einem anderen Preis. Ja? Und das ist im Prinzip, da muss natürlich die europäische Automobilindustrie schauen, dass man nicht in die Röhre guckt, weil aus welchen Gründen auch immer, die sind einfach günstig.
Ja, da ist natürlich so ein bisschen wieder die Frage, wie wird am Ende des Tages darauf auch politisch reagiert oder vielleicht auch wirtschaftspolitisch, industriepolitisch darauf reagiert. Ja. Natürlich hatten wir, als Donald Trump US-Präsident war, natürlich den großen Handelskrieg zwischen USA und China, wo es dann auch um Strafzölle ging, um sozusagen die heimische Autoindustrie oder überhaupt die heimische Industrie vor chinesischen Produkten zu schützen. Und das ist natürlich auch was jetzt momentan wieder diskutiert wird, wenn jetzt chinesische Autos auf den Markt drängen, die staatlich subventioniert sind, ist natürlich die Frage, inwiefern das wettbewerbsrechtlich noch in Ordnung ist und muss man dann auch von politischer Seite darauf reagieren. Ich glaube, das ist jetzt was ein bisschen zu weit führt auch an dieser Stelle, aber ist natürlich auch eine Diskussion, die dazukommt. Ne? Also wenn vor allem, und du hast es ja gerade gesagt, Dongfeng zeigt jetzt erstmal, was sie können, was sie technologisch können, was sie qualitätstechnisch können, aber wollen dann natürlich nachschießen auch mit günstigen Elektroautos. Und das ist ja das große Ziel, auch hier in Europa endlich ein Auto, ein Modell zu haben oder verschiedene Modelle auch zu haben, die man sich als Otto-Normalverbraucher im Bereich Elektromobilität auch leisten kann, sodass natürlich der Hochlauf der Elektromobilität auch endlich wirklich in den Schwung kommt. Und das wird natürlich dann interessant zu sein, wie reagiert dann der europäische Markt, sage ich mal, vielleicht sogar auf eine Schwemme an Autos, die aus China kommen, die technologisch auf dem neuesten Stand sind und eben aber auch zu einem Preis kommen, die sich vielleicht mehr Leute leisten können als die oberen 10.000.
Ja, also da hat er natürlich auch gesagt, das Thema hatten wir auch besprochen, gerade die drohenden Strafzölle wäre natürlich, ich meine, da sind wir uns, denke ich, alle einig, einerseits wäre es vielleicht für die Europäer ganz gut, um das irgendwie ein bisschen zu regulieren, andererseits wäre es natürlich für die Elektromobilität, was du eben auch gesagt hast, gänzlich natürlich eine Vollkatastrophe, wenn dann im Prinzip Autos, die wirklich dann erschwinglich wären, und dann sind sie nun mal eben aus Asien oder aus China, wenn die dann dadurch gebremst werden würden, weil dadurch würde natürlich logischerweise der Konkurrenzdruck höher werden. Ich meine, es gibt ja auch Entwicklung und Pläne bei Volkswagen, bei Renault, was weiß ich, überall eigentlich günstigere Elektroautos zu bauen.
Ja, aber die kommen nicht.
Ja, das ist das Problem, beziehungsweise kommen zu spät. Aber dann wird es so sein, also es wird so kommen, aber nur das, da sind wir uns, denke ich, einig, wird dafür sorgen, dass das schneller entwickelt wird und dass auch schneller die Autos, egal woher, zu Preisen unterhalb der 20.000 Euro Grenze irgendwann verfügbar sind.
Nein, man muss ja auch mal vielleicht mal den Appell auch ein bisschen an die deutsche oder europäische Automobilindustrie richten, weil ich habe immer in letzter Zeit, das hat jetzt nicht nur mit China zu tun, aber in letzter Zeit wieder sehr häufig das Gefühl, dass man eben in diesen turbulenten Zeiten wieder über alles diskutiert, was äußere Einflüsse sind. Und mal wieder, muss ich fast ein bisschen sagen, verpasst, sich an die eigene Nase zu fassen. Weil wenn doch jemand in der Lage sein muss, in der Automobilindustrie technologisch und auch irgendwo, was das Geschäftsmodell betrifft, anderen Konkurrenten etwas sozusagen entgegenzusetzen, dann muss das doch die deutsche Automobilindustrie sein. Und die muss doch diesen Anspruch haben. Und natürlich müssen sich jetzt aktuell BMW, Audi, Mercedes in ihrer Qualität nicht vor chinesischen OEMs verstecken, ja, um Gottes Willen. Und das werden sie vielleicht auch in absehbarer Zeit nicht tun müssen. Vielleicht werden sie es niemals tun müssen. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, wir diskutieren über Regulatorik und wir diskutieren über Konkurrenz aus China und die ist subventioniert und wir reden immer über vieles, Und ehrlich gesagt muss doch einfach die deutsche Automobilindustrie doch auch mal abliefern, weil dass man im Prinzip nicht in der Lage ist. Und selbst wenn, Jannik, wir haben das auch an anderer Stelle im Podcast schon besprochen, selbst wenn man womöglich eine konzertierte Aktion daraus macht, ein bezahlbares Elektroauto zum Beispiel auf den europäischen Markt zu bringen, ja, so ein Europa-Auto, so ein Europastromer, aber irgendwie muss doch unsere hiesige Automobilindustrie mit ihrer Kompetenz, mit all dem, was sie kann und weiß, doch in der Lage sein, eigentlich dort selbst den Stempel aufzudrücken und sich nicht treiben zu lassen von allem, was da momentan auf sie zukommt. Aber ich habe schon den Eindruck, man wird momentan schon deutlich getrieben.
Ja, was natürlich dabei auch sehr spannend ist, dass die europäischen und natürlich auch die deutschen Autohersteller wie Volkswagen zum Beispiel in China eine ganz andere Strategie fahren und dort sich deutlich näher an den sozusagen Gepflogenheiten, den Entwicklungsgeschwindigkeiten, das heißt ja immer so schön, den China Speed aufzunehmen, sozusagen sich dem anpassen und Fahrzeuge auch entwickeln, die deutlich stärker auch den Wünschen der chinesischen Kundschaft sozusagen an diesen Wünschen ausgerichtet ist. Und da ist ja für mich die Frage, kann man das nicht auch nutzen, um dann auch in Europa auf anderen Märkten auch davon zu profitieren und auch da in schnellerer Geschwindigkeit ein Auto auf die Straße zu bringen und vielleicht auch, was das Thema Digitalisierung und HMI und so weiter vielleicht auch davon profitieren kann, dass es in China einfach andere Ansprüche gibt und dass das vielleicht auch für die Kundschaft in Europa, in Deutschland auch interessant sein könnte. Natürlich sind die Wünsche hier noch andere und das Thema digitale Funktionen, Connected Services steht da noch nicht ganz so ganz oben, wie es vielleicht in China der Fall ist. Aber auch das wird sich ändern mit den nächsten Käufergenerationen, die jetzt kommen, die vielleicht auch irgendwann kaufkräftiger sind. Dann geht es natürlich auch darum, dass dein Fahrzeug im Prinzip das, ja, wir sagen immer so schön, das vielbeschworene Smartphone auf Rädern ist, was es ja im Endeffekt gar nicht ist, aber dass es auch deutlicher in diese Richtung gehen muss. Und dann muss man einfach die Geschwindigkeiten hochfahren. Und ich glaube, da besteht vielleicht auch eine gewisse Chance, dass man sozusagen von diesem China-Speed auch in anderen Regionen vielleicht auch profitieren kann. Das muss eigentlich fast sein.
Ja, man muss dazu aber auch in eine Mentalität kommen, von anderen zu lernen. Ja? Und ich glaube, die traditionelle Automobilindustrie war lange Zeit in der Position und in der Rolle, in der man im Prinzip allen anderen immer voraus gewesen ist und alle immer von einem gelernt haben und sich im Prinzip abgeguckt haben, wie man das macht. Ja? Und jetzt kommt man vielleicht in eine Situation, in der man eben auch mal den Blick woanders hinwerfen muss und feststellen muss, es gibt Dinge, die machen andere besser als wir. Und ich glaube, ich hatte es auch an anderer Stelle im Podcast schon gesagt, aber ich glaube, dass man sich jetzt bewusst machen muss, dass man diese Rolle als unangefochtener Spitzenreiter, gilt übrigens für die gesamte deutsche Industrie auch, diese Rolle als wir sind unantastbar und wir sind vorne und wir sind die Nummer eins in der Welt, dass man die irgendwann, je schneller man es schafft, die aus dem Kopf zu streichen und sich wieder tatsächlich einfach davon frei macht und im Prinzip eigentlich den Blick mal nach links und rechts wirft und mal guckt, was passiert denn eigentlich anderswo und wie machen die das da und wie kann man eigentlich diese Geschwindigkeit aufnehmen und wie kann das funktionieren, desto schneller findet man auch Lösungen, wie man dort wieder mithalten kann. Weil ich glaube, die deutsche Automobilindustrie muss da mithalten können. Wenn sie es nicht kann, dann kann das keine. Mhm. Und das sage ich jetzt als auf der einen Seite als Appell, aber auf der anderen Seite meine ich das auch mit einem gewissen Optimismus. Also man muss doch in der Lage sein, das zu schaffen. Und ich glaube, man kriegt das hin. Man muss aber eben auch anderen wirklich auch zugestehen, dass sie in den letzten Jahren viele Dinge richtig gemacht haben, die man selbst vielleicht nicht ganz richtig gemacht hat.
Das stimmt, aber für mich ist auch nochmal ein Punkt ganz wichtig. Es gibt zum einen diesen Nimbus der Qualität der deutschen Automobilindustrie, die Qualität, die da ganz hoch steht, die natürlich auch bei Kunden auch in den Märkten hier immer noch ganz oben steht und was für viele auch immer noch ein Kaufargument ist. Das ist was man eigentlich auch nutzen sollte an der Stelle, aber vielleicht dann auch nicht bis ins letzte Detail immer vor sich hertragen muss, dass wirklich bis zur letzten Schraube immer alles das oberste Niveau ist, sondern bei manchen Dingen, gerade bei den neuen Themen, man vielleicht auch mal sich manchmal ein bisschen mehr rauswagen muss, ein bisschen mehr Risiko eingehen muss. Aber, und ein zweiter Punkt, der vielleicht der Nachteil der chinesischen OEMs an dieser Stelle ist, dass man eben diese Marktdurchdringung hierzulande oder auch in Europa noch nicht hat. Auch was das Händlernetz angeht, was die Vertriebsstrukturen angeht, was das After-Sales-Geschäft anbelangt. Ne? Also was passiert, wenn ein chinesischer OEM in den nächsten Jahren, der jetzt hier Autos angeboten hat, pleite geht? Wo kriege ich meine Ersatzteile her? Das sind alles so relativ banale Fragen, aber doch schon Dinge, wo die deutsche Autoindustrie ja doch einen großen, großen Vorsprung noch hat, vor allem natürlich hierzulande. Also das sind alles so Themen, da gibt es sozusagen die besten Voraussetzungen, nur muss man gerade bei den neuen Themen, bei den Antriebsthemen, bei den Digitalisierungsthemen eben an manchen Stellen vielleicht mal sich auch herauswagen und vielleicht auch mal den Schulterschluss mit anderen suchen. Wir haben es ja eben, du hast es ja eben schon gesagt, vielleicht braucht es ja doch mal das Europa-Auto sozusagen auf einer Plattform, um einfach mal das ganze Thema auch in Schwung zu kriegen. Aber es gibt so viele, sage ich mal, Vorsprünge, die man auch immer noch hat, auch was Technologie angeht, was, wenn wir so Richtung autonomes Fahren schauen. Wir haben jetzt dieses Jahr, diesen Monat wieder unseren Themenfokus auf dem Thema autonomes Fahren. Wir sehen, dass die deutschen Hersteller durchaus vorne mit dabei sind, was die Technologien anbelangt. Also die Voraussetzungen sind ja gar nicht so schlecht, nur es gibt halt in manchen Belangen müsste man vielleicht manchmal so ein bisschen seinen so hehren Qualitätsanspruch vielleicht mal ein bisschen zurückstellen und einfach mal machen und einfach mal ins Doing kommen. Und die Voraussetzungen sind eigentlich gar nicht so schlecht.
Was du jetzt gerade gesagt hast, das ist nämlich auch ein Punkt, den Daniel Kirchert auch genannt hat bezüglich des Markteintritts der Chinesen in Europa. Nämlich genau diese völlig anderen Ansprüche und Erwartungen an Autos, die in Europa gelten und in China. Das ist ja offensichtlich Software, Connected Car und sowas in China ganz weit oben. Deswegen entwickeln ja auch die Europäer in China selbst und passen sich da an. Und das müssen aber die Chinesen auch überhaupt erstmal lernen, was in Europa wichtig sein wird. Deswegen geht er ja mit seinem Noyo-Startup diesen Weg, um wirklich nach und nach behutsam das vernünftig aufzubauen, wie du sagst, mit Vertriebspartnern, mit einer vernünftigen Händlerstruktur. Und das ist einfach aus seiner Sicht, auch aus meiner Sicht übrigens auch, für Europäer und für deutsche Kunden extrem wichtig. Mhm. Und wenn das einfach nicht da ist, dann können die hier mit, weiß ich nicht, wie viel Schiffen ankommen. In Bremerhaven sieht man es ja jetzt, da staunen sich schon die ganzen BYDs, weil sie nicht loswerden. Also man muss das erstmal ein bisschen abwarten, wie sich das wirklich entwickelt. Also natürlich kommen die mit Macht und gerade wenn sie dann günstig zu haben sein werden, werden sicherlich auch viele sich dafür entscheiden. Aber viele eben auch nicht, wenn eben die Rahmenbedingungen nicht passen. Und da versucht er eben seinen Weg zu gehen mit seinem Startup und da wird man schauen, wie es dann in Deutschland auch weitergeht, weil wir kennen alle uns selber, denke ich, und die deutschen Kunden oder überhaupt die europäischen Kunden und da ist das halt ein ganz, ganz hoher Stellenwert und wie du sagst, da sind die deutschen Hersteller meilenweit noch voraus.
Definitiv. Das heißt, wir machen mal sozusagen den kleinen Roundup. Die Chinesen stehen in den Startlöchern, ich glaube, das ist wirklich klar. Wir haben uns heute ja nochmal eine Folge genommen, wir haben in den letzten Folgen auch immer mal wieder über das Thema Entwicklungsgeschwindigkeit gesprochen und auch dieses Diktat der Geschwindigkeit und des Speeds, was man aufnehmen muss. Deswegen haben wir uns gedacht, heute nochmal eine Folge, wo wir so ein bisschen nochmal einfach die grundlegende Situation vielleicht rund um den Eintritt von chinesischen OEMs auch auf dem europäischen Markt und die Situation darum nochmal klar machen. Ich fand, es war eine spannende Runde. Schön, Timo, dass wir auch dich heute dabei hatten. Und ja, wie immer gilt, wir freuen uns darüber. Durchaus ja auch einige Themen heute dabei, wo man unterschiedlicher Meinung sein kann. Wir freuen uns natürlich, wenn wir vielleicht auch bei LinkedIn die ein oder andere Meinung von Ihnen, von euch hören. Ansonsten gilt es auch natürlich die Artikel, über die wir heute gesprochen haben. Die gibt es natürlich auch in den Shownotes. Gerne auch nochmal das Plus, die Glocke oder alle oder jeden anderen Button drücken, der zum Folgen da ist auf der jeweiligen Plattform. Irgendeinen Button zum Folgen drücken, das freut uns natürlich auch. Und ansonsten sage ich an dieser Stelle, danke Yannick, danke Timo, danke an alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer zum Einschalten, zum Zuhören. Wir hören uns in der kommenden Woche wieder, Yannick, dann mit einer Interviewfolge.
Oh ja, das wird interessant, freuen wir uns schon drauf, wer da uns beehrt.
Absolut. Bis dahin. Ciao.
Ciao.
Tschüss.
Nagel Tiedemann, ein Interview-Podcast von Automotive IT und Automobilproduktion. Alle Infos zur Folge in den Shownotes. Weitere Episoden überall, wo es Podcasts gibt.